Wir haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen uns ja auch immer wieder damit befasst, mit Gottes Gegenwart. Und wir haben auch in den letzten Wochen hier sehr stark erlebt, wie Gott da ist und wie Gott wirklich uns berührt hat, wie Menschen berührt wurden, wie du berührt wurdest. Wir haben erlebt, wie verschiedene Menschen hier Heilungen erlebt haben, ganz stark auch Heilungen in der Seele, wo Verletzungen, Schäden, Wunden waren durch Sünde, durch andere oder wie auch immer es sein mag. Aber Gott kam und Heilung ist hier geschehen und Wiederherstellung ist geschehen. Mir geht es ja vor allem bei allem, was ich tue und was ich versuche auch weiterzugeben und auch weitergebe, mir geht es darum, dass wir eine persönliche Beziehung zum Herrn haben. Es geht nicht, dass wir vollgebrummt sind mit theologischem Wissen, sondern dass wir eine Beziehung zum Herrn haben. Also du kannst alle Erkenntnis haben und total nichts mit Gott am Hut haben. Und dann ist das ganze Leben eigentlich vergeblich gelebt. Ohne die Erkenntnis Gottes, ohne die Erkenntnis Jesu Christi, ihn zu erkennen, wer er ist, wie er ist, wenn wir ihn nicht erkennen, ist alles umsonst. Weil Jesus selber hat gesagt, kurz bevor er gekreuzigt wurde, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist Leben. Alles andere ist Religion. Und ich sagte schon früher öfter, als Jesus kam, war das das Ende von Religion. Das Ende von Religion. Als Jesus kam, sagte er, Religion war gestern, das Leben ist ab heute. Jesus kam, um Leben zu bringen und nicht Religion. Natürlich sind wir wieder in Religionsgemeinschaften und so vereinigt. Das ist so unsere irdische Adresse. Aber wenn das alles ist und alles ausmachen würde, dass wir einfach eine religiöse Gruppe sind, dann wären wir wirklich arm dran. Dann sollten wir wirklich das Leben suchen. Gott ist für mich anfassbar. Ich hatte darüber gesprochen, auch in den vergangenen Wochen, auch über diesen Bereich Leben mit dem Unsichtbaren. Und wenn dieser Unsichtbare, wenn ich mir seiner Präsenz, seiner Realität nicht bewusst wäre, dann würde ich wirklich Schande betreiben, wenn ich hier stehen würde, weil wir haben es mit einem lebendigen Herrn und Gott zu tun. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn und Gott zu tun. Und wenn wir zusammenkommen als Gläubige, dann kann es sein, dass Jesus mittendrin ist, aber es kann auch sein, dass er draußen ist. In der Offenbarung lesen wir, dass die Gemeinde sich als total super perfekt, erkenntnismäßig und in allem obenauf sah. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, ihr feiert eure Gottesdienste, ich stehe vor der Tür, klopfe an, dürfte ich bitte daran teilnehmen, dürfte ich bitte an eurem Gottesdienst teilnehmen. So, vorletzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, Gott fragt, darf ich bei dir wohnen? Und das solltest du dir unbedingt mal anhören, weil es geht nicht um dieses erkenntnismäßige Wissen, ich weiß, der Herr wohnt in mir, sondern dieses Wissen, er ist bei mir, er geht mit mir, er spricht mit mir, ich laufe mit ihm, er läuft mit mir. Ich weiß, der Herr ist hier, der Herr ist jetzt hier präsent in diesem Raum, er ist hier gegenwärtig. Und wenn ich das nicht wüsste, dass er hier wäre, dann würde ich wäre ich ein Totenredner. So, aber ich rede heraus und versuche auch herauszureden aus dem heraus, was in mein Herz hineinkommt und was auch aus der Beziehung und dem Miteinander mit ihm entsteht. Und das versuche ich dann auch einfach auszuschütten und in uns hineinzugeben. Gott hat sich immer gewünscht, dass er unter uns körperlich sichtbar anwesend wäre. Also das ist, was er sich immer gewünscht hat. Ich würde gerne mit den Menschen, die ich liebe und die mich lieben, ich würde gerne mit ihnen sichtbar verkehren. Ich würde gerne, dass sie mich dass sie nicht nur an irgendeinen Gott irgendwo glauben, sondern dass ich wirklich präsent in ihrem Leben sein kann. Und das ist ja nicht nur in diesem Gottesdienst. Es ist zu Hause, wenn wir am Essen sind, selbst wenn du vielleicht am Fernsehen bist und deine Nachrichten schaust oder was immer du tust. Du musst wissen, er ist da präsent, er ist im Wohnzimmer. Du bist da nicht alleine mit dir selbst oder deiner Familie. Du bist, dort ist der Herr mit dir. Der Herr ist gegenwärtig. Der Herr ist absolut gegenwärtig. Wenn ich in meinem Auto bin, der Herr ist gegenwärtig. Wenn du irgendwo spazieren gehst, der Herr ist gegenwärtig. Und wenn wir das wissen, dass der Unsichtbare da ist, als wenn er sichtbar wäre, dann kriegen wir auch ein anderes Verhalten und einen anderen Respekt. Wenn jemand weiß, dass der Herr ihn umgibt und dass der Herr da ist, dann wird er aufhören, über andere schlecht zu reden. Dann wird er in der Furcht des Herrn wandeln. Er wird nicht hinterlistig reden. Er wird nicht negativ reden. Wenn jemand weiß, Gott ist da, dann wird er Respekt haben vor dem, was er sagt, in der Präsenz Gottes, in der Gegenwart Gottes, und er wird sich nicht einfach so treiben und gehen lassen. Gott wünscht sich sogar körperlichen Kontakt. Er wünscht sich, mit uns zusammen zu sein. Und ich will so ein paar Punkte aufgreifen und mal schauen, wie weit ich heute gehe. Gott hat sich im Alten Testament bei verschiedenen Gelegenheiten sichtbar gezeigt, sichtbar den Menschen gezeigt. Grundsätzlich gilt festzuhalten, wesenhaft ist Gott in der ganzen Schöpfung erkennbar. Römer 1 sagt die Bibel, Vers 19 und 20, das von Gott Erkennbare unter ihnen, also unter den Menschen, offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Also das von Gott Erkennbare ist unter ihnen, unter den Menschen offenbar. Offenbar heißt sichtbar. Denn Gott hat es offenbart, ihnen sichtbar gemacht. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Also Gottes, oder was wir können erkennen, wenn wir die Schöpfung anschauen, das Universum anschauen, wenn wir uns umschauen, dann können wir feststellen, darin hat Gott sich sichtbar gemacht. Er ist der Creator, er ist der Erschaffer all dieser Dinge. Es ist, die Welt ist nicht durch einen Urknall entstanden, sondern durch Schöpfung. Ja, das ist, die Leute, die an den Urknall glauben, die müssten genauso dann glauben, dass nach einer Explosion in einer Druckerei Goethes Faust in allen Bänden entstanden ist. Oder dass nach einer Explosion bei Daimler-Benz danach das neueste Modell von Mercedes auf den Markt kommt, das da in dieser Explosion entstanden ist. Nein, Gott hat geschaffen, so steht es geschrieben. Und der Paulus greift das auf, als er zu den Nationenvölkern spricht in Apostelgeschichte 17, 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Finde ich so, ich liebe diesen Vers. Gott tastend fühlen und finden möchten. Man kann Gott spüren. Obwohl er, oder ja, der ja wirklich nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Ja, jetzt denkt einer, in ihm leben wir, weben wir, weben. Das heißt also, wenn du mit dem Herrn bist, machst du einen Webstuhl, installierst du dir einen Webstuhl. Nein, in ihm leben, das heißt, in ihm haben wir unser Dasein. Wir existieren nur deshalb, gehen deshalb nicht zugrunde, lösen uns deshalb nicht auf, weil er da ist. Kolosserbrief sagt, alles ist durch Jesus geschaffen und zu ihm hin geschaffen und alles besteht nur in ihm. Denn in ihm leben wir, haben wir unser Dasein. Und weben wir, das Wort heißt Kineo und bedeutet bewegen, in Bewegung setzen. Also in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und setzen uns in Bewegung. Und wir haben unseren Zustand in ihm. Dieses Bewegen, Kineo, ist, wir bewegen uns in Gott. Wenn ich laufe, Gott ist um mich. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Wir sind in Jesus drin. Er umgibt uns. Gott ist gegenwärtig. Er ist hier, er ist greifbar. Das ist ja, was ich versuche, auch immer wieder deutlich zu machen. Wenn ich mit Menschen bete, dann ist es nicht einfach, dass ich ein Gebet spreche. Theologisch kann ich die feinsten Gebete formulieren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil ich ja im Laufe der Jahrzehnte auch ein großes Wissen an theologischer Kenntnis und Bibelkenntnis habe. Aber es geht mir darum, wenn ich mit jemandem bete oder mit jemandem spreche, was würde der Herr gerne dieser Person jetzt sagen? Wie würde der Herr mit dieser Person jetzt gebetsmäßig mal sprechen? Und dieses zu sprechen, was man hört, man kann es auch hörendes Gebet nennen. Ich höre und dann spreche ich. Ich höre, was er sagt, wenn ich mit dem Kranken bete, und das spreche ich. Und dann sprechen wir Aussprüche Gottes und nicht eigene erdachte Worte. Das ist sehr entspannend und sehr beruhigend. Also Gottes Wesen, Gott ist wesenhaft in der Schöpfung erkennbar. Zweitens, körperlich sichtbare Erscheinungen gab es im Alten Testament von Gott. Wir wissen das von Adam und Eva. Sie waren im Garten und sie gingen zusammen spazieren. Gott kam sichtbar erscheinungsmäßig in den Garten und da ging der Vater Gott, da ging Jesus und der Heilige Geist. Sie gingen mit Adam und Eva spazieren. Das heißt, wenn du es in deiner Bibel nach Elohim, das ist die Mehrzahl, also Elohim ist eigentlich Gott, aber drückt aus, eigentlich müsste man es übersetzen, Gott, Elohim ist Mehrzahl, also lasst, im Anfang sprach Elohim, lasst uns Menschen machen, Elohim, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sprachen, lasst uns Menschen machen. Und dieser Elohim, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese drei Personen, sie gingen mit Adam und Eva im Garten spazieren. Da war Gemeinschaft, da war sichtbarer Kontakt, da war Kommunikation, körperlicher Kontakt. Wir kennen das bei Abraham, dass Gott dem Abraham erscheint, auch als Gott Sodom und Gomorra vernichten will. Da erkennt der Abraham, ach, das ist ja der Herr, der da kommt. Und dann lässt der Abraham ja noch eine schöne Grilltafel auffahren und Gott und Abraham und die Begleiter Gottes, wahrscheinlich auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie essen zusammen mit Abraham. Wir sehen, wie diese Dinge da so sind. Dann sehen wir, aber es war immer nur zeitweise sichtbar, wenn in dem Moment, wenn Gott einen Körper annimmt, sage ich mal, oder er ist allgegenwärtig, aber dann ist der ein Körper ist immer nur auf einer Stelle in dem Sinn, während ein Geist sich anders bewegt. So, und dann sehen wir oft im Neuen Testament, der Engel des Herrn erschien dann dem Gideon, der Engel des Herrn erschien dort. Da sehen wir also öfter der Engel des Herrn, und dieser Engel des Herrn, wenn es, das ist in unseren Übersetzungen, kommt es leider nicht so klar zum Tragen, aber im Hebräischen, wenn es mit Artikel steht, der Engel des Herrn, dann ist es jedes Mal Jesus. Dann ist es jedes Mal Jesus, der dort erscheint, der Engel des Herrn. Und so weiter. Also im Alten Testament gab es diese persönlichen, körperlich sichtbaren Begegnungen mit Gott. Und dann sagt die Bibel, dass da eben auch sein ständig ist, dass sein unsichtbares Wesen, seine Allgegenwart. 2. Chroniker 2, Vers 5 sagt, die Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Also auch der Salomo, als er den Tempel baut und ihn einweiht, dann sagt er, eigentlich vermessen, eigentlich Utopie, eigentlich, was tue ich da eigentlich? Denn das Haus Gott, das ich dir gebaut habe, das ist zu klein für dich, denn alle Himmel können dich nicht fassen, du bist zu gewaltig. Die Erde ist ja auch noch dein Fußschemel und ich baue dir da mal so ein Häuschen, das wir Tempel nennen. Gott ist allgegenwärtig. Die Himmel und die Himmel der Himmel, also alles, das Universum kann ihn nicht fassen, er ist überall präsent. Jeremia 23, Vers 23 und 24 sagt Gott selber, bin ich nur ein Gott aus der Nähe? Er sagt also, ich bin nicht nur nahe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne. Ich bin nicht nur hier, sondern ich bin auch, wenn du meinst, es ist in der Ferne, es ist ganz weit weg, dann bin ich da auch. Vers 24, oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht? Gott sagt, versuch dich doch mal zu verstecken. Gott wird nicht sagen, Mäuschen piep, um dich zu finden. Er weiß, wo du bist. Er weiß, wo du bist, bevor du dort bist. Er ist nämlich noch allwissend. Er weiß diese Dinge. Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht? Spricht der Herr, bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr. Ich erfülle den Himmel und die Erde. Alles ist mit meiner Präsenz mit meinem Volumen, mit meiner Gegenwart erfüllt. Wo immer du hinkommst im Universum, sagt Gott, du wirst mich finden, du wirst mich treffen. Man kann mich überall sehen. Das ist seine Allgegenwart. Nicht zu vergessen, der berühmte Psalm 139, den lesen wir jetzt nicht, 5-12. Was sagt er? Wenn ich Flügel der Morgenröte nehme und ich würde mich am äußersten Ende der Welt des Meeres verbergen, ich würde dorthin fliehen, um mich zu verstecken. Wenn ich da ankomme, bist du, oh Gott, schon da. Du bist da. Gott ist gegenwärtig. Und wenn wir das uns mal bewusst machen, Gott ist gegenwärtig, dann hören wir auf, Kriege zu führen. Ich meine auch unter Geschwistern. Dann hören wir auf, Kriege zu führen. Dann hören wir auf, unseren Mann oder unsere Ehefrau oder unsere Eltern oder unsere Kinder zu beschimpfen. Dass wir das tun, wenn wir uns beschimpfen und bekriegen, beweisen wir dadurch, dass wir keine Beziehung und kein Bewusstsein der Gegenwart Gottes haben. Denn wüssten wir, Gott ist hier, würden wir einander nicht tyrannisieren. Hallo? Das würden wir nicht tun. Aber weil wir nicht in der Gegenwart Gottes leben, er ist gegenwärtig, nur weil wir seine Gegenwart ausblenden oder sie beschlossen haben, sie nicht wahrzunehmen oder was auch immer, nur weil das so ist, ist ja Gott nicht verschwunden. Er ist trotzdem gegenwärtig, nur wir ignorieren ihn. Okay, Gott war also im Alten Testament sichtbar, aber sein Wunsch war, ich würde gerne, dass die Menschen mich kennenlernen, wie ich wirklich bin, auch mit einem Körper. Und dann wurde Gott durch Jesus Christus sichtbar. Durch Jesus wurde Gott sichtbar, körperlich erschien er. Er war anfassbar in dieser Welt. Jesus sagt, wer mich sieht, also wer ihn sieht, der sieht den Vater. Ihr müsst mich anschauen, ihr könnt mich anschauen, ihr könnt mit mir Umgang haben, dann wisst ihr, so ist Gott. So ist der Vater. Und es ist so schön, du brauchst dir keine Vorstellung zu machen, wie ist Gott. Schau einfach, wie Jesus war und dann weißt du, so ist Gott. Ganz einfach, so ist Gott. Und das wird dich ungeheuer aufbauen. Jetzt, als Jesus hat ja sich immer schon gewünscht, dass sein Vater geehrt wird, auch durch Wesen, die einen Körper haben. Und diese Wesen, die einen Körper haben, dass sie ihren Körper an Gott hingeben und dass diese Wesen nicht nur mit ihrem Geist im Worship, in Halleluja oder Seele, sondern auch mit ihrem Körper Gott hingegeben leben und ihm dienen. Das heißt, aber Gott fand auf der Erde, wie wir es die letzten Wochen festgestellt haben, selten jemand. Da war ein Abraham und ein Mose, die Freunde Gottes genannt wurden. Und Mose, der einen Respekt hatte vor der Gegenwart Gottes und auch das schützte ihn, auch wenn er in Bedrängnis, in Schwierigkeiten, in Notsituationen kam, dann sagt der Hebräerbrief, er hielt sich an den Unsichtbaren so, als würde er ihn sehen. Das ist für mich so dieses herrliche, schöne, großartige am Christsein. Mein Herr ist mit mir, der Unsichtbare ist mit mir. Er ist hier, er ist jetzt heute Abend hier, er ist hier. Deshalb können Wunder geschehen, deshalb geschieht Heilung, deshalb geschieht Befreiung. Deshalb hat der Teufel auch keine Autorität über Gläubigen. Wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, dann nehmen wir unseren Platz ein und dann lassen wir uns nicht belügen, dass der Teufel Macht über uns hätte. Jesus hatte sich gewünscht, dass so jemand da ist, der nicht nur mit seinem Geist und seiner Seele irgendwie Gott dient, sondern auch mit dem Körper. Und dann hat Gott dieses gemacht. Gott hat dem Jesus einen Körper geschaffen. Wir lesen das in Hebräer 10, Vers 5. Es geht um die Schlachtopfer, die Opferung des Alten Testaments. Und da heißt es, dass die ja keine Gültigkeit mehr haben. Und in Hebräer 10, Vers 5 wird von Jesus gesagt, darum spricht er, Jesus, als er in die Welt kommt. Jesus kam ja aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, dieser Jesus, als er damals kam, was wir Weihnachten feiern, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Wow, das fand ich so stark. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Du wolltest nicht, dass da jemand auf der Erde erscheint, der Sohn Gottes und vielleicht irgendwie religiös irgendwelche Formalitäten erledigt. Nein, du hast mir einen Körper geschaffen. Hier wurde der Urwunsch Jesu Wirklichkeit. Ich bekomme einen Körper und ich werde zeigen, dass man in diesem Universum leben kann mit einem irdischen Körper und ganz Gott hingegeben leben kann. Das werde ich beweisen, hat Jesus gesagt. Und deshalb war er froh, als er dann den Körper bekam. Er sagt, du wolltest keine Schlachtopfer, Gott, mein Vater. Das wolltest du nicht. Du wolltest nicht irgendwelche Opfergaben. Nein, du hast mir einen Leib bereitet, einen Körper. Du hast einen Leib hast du aber bereitet, das heißt einen Körper. Das ist ja, wir sind ja da so fremd schon irgendwie durch unsere ganze Religiosität und durch unsere religiöse Verbogenheit. Weißt du, dann, wenn ich kann das schon gar nicht mehr hören, wenn du dann in Publikationen liest, wir sind der Leib Christi. Verstehst du, das ist so abgedroschen inzwischen, du könntest doch hinschreiben, ich sehe aus wie ein Brötchen aus dem Aldi. Verstehst du, deswegen, wir sind der Leib Christi. Keiner denkt mehr daran, was bedeutet das? Leib bedeutet Körper. Das ist Leib, Körper. Das ist er. So, und das Abendmahl, wenn wir dann das Brot brechen und so weiter. Und dann sprechen wir vom Leib des Herrn. Wir sprechen dort vom Leib und vom Leib Jesu. Aber kein Mensch weiß, Leib heißt körperlich, körperliche Präsenz. Körperlich, das ist was zum Anfassen. Das ist was zum in die Hand nehmen. Körper, davon spricht es. Und er sagt hier in Hebräer 15, ein Leib aber. Du wolltest keine Schlachtopfer. Du wolltest nicht Opfergabe, aber ein Leib hast du mir bereitet. Das ist ja, diese Hebräerbriefstelle ist ja ein Zitat aus der Septuaginta und kommt, und diese Septuaginta-Übersetzung kommt aus Psalm 40, Vers 7. Im Psalm 40, Vers 7 heißt es, an Schlachtopfern und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Ohren hast du mir gegraben. Und bei uns steht, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, als Zitat dieses Psalmes, einen Leib hast du mir bereitet. Ohren hast du mir gegraben, einen Leib hast du mir bereitet. So, Ohren hast du mir gegraben. Der Hebräerbriefschreiber lehnt sich also hier an die Septuaginta an und dadurch ist auch die Umstellung einiger griechischer Worte im Text zu erklären. Wenn wir also lesen, ein Körper, Leib, aber hast du mir bereitet, die hebräische Handschrift sagt doch Ohren hast du mir gegraben. Wir könnten noch übersetzen, Ohren hast du mir durchbohrt. Du hast mir die Ohren durchbohrt im Psalm. Die jüdische Sitte war, ein Sklave, der also nicht mehr Sklave sein musste, der konnte sich freiwillig im Dienst seines Herrn verbleiben, sich verpflichten, ich bleibe da. Und wenn er sich freiwillig verpflichtete, im Dienst des Herrn zu bleiben, dann wurde ihm das Ohr durchbohrt. Das lesen wir nach in 2. Mose 21, 5 bis 6, 5. Mose 15, 16 bis 17. Heute laufen ja auch wieder viele mit durchbohrten Ohren so durch die Welt. Da frage ich mich nur, für wessen Herrschaft man sich dann da entschieden gerade hat. Denn ein Ohr zu durchbohren oder ein Nasenpiercing zu tragen, hat ja eine religiöse Bedeutung im okkulten Bereich. Nasenpiercings entstammen aus dem indisch-okkulten Bereich und haben dort eine ganz praktische Bedeutung. Das wissen die Bürger in unserem Land heute alles nicht mehr. Und so, man geht eigentlich durch sein Piercing eine Gemeinschaft mit der Gottheit, die dafür steht, oder dem religiösen Akt, der dafür steht, geht man einen Bund ein. Ja? Deshalb mag ich diese Dinge auch nicht. Die jüdische Sitte sagte also, wenn der bei seinem Herrn im Dienst verbleibt, dann wurde ihm das Ohr durchbohrt. Der griechische Übersetzer konnte daraus schon eine Andeutung finden, dass der kommende Messias mit einem Körper, mit seinem Körper, Leib und Leben sich ganz zu Gott zu eigen geben würde. Also der das vom Hebräischen ins Griechische übersetzte, der sagte, also man kann doch nur jemand das Ohr durchbohren, wenn er einen Körper hat. Wo kein Körper ist, ist auch kein Ohr. So, also haben sie festgestellt, dieser Messias, der kommt, weil das war eine Prophezeiung, ist eine Prophezeiung auf den Messias, dieser Messias, wenn er kommt, Er wird von Gott einen Körper bereitet bekommen, aber dieser Messias wird sich gleich wie ein Sklave an den Bereiter des Körpers, nämlich als an Gott, seinen Vater, übergeben zu komplettem Gehorsam. Hallo? Eine andere weitere Bereich auch der Erklärung ist dadurch gegeben, dass nach dem hebräischen Verständnis das Graben oder Durchbohren des Ohres oder auch Aushöhlen als ein Teil des Werdens des menschlichen Körpers und Leibes angesehen wurde. Und so übersetzt der Übersetzer, einen Körperteil hast du mir, einen Körper oder einen Leib hast du mir bereitet. Und diesen Körper, diesen Leib, der durch Gott bereitet wurde, gibt Jesus als lebendiges Opfer Gott zurück, um sich im gehorsamen Dienst für Gott zu verpflichten und hinzugeben. Also Jesus sagt, Vater Gott, du hast mir einen Körper gegeben und das ist ein Geschenk von dir, den hast du mir bereitet, mein Vater. Aber ich bin ja in diese Welt gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern um dich zu verherrlichen. Und dass man sieht, man kann mit einem Geist, Seele und Körper, man kann komplett ein Diener Gottes werden. Und Vater, deshalb verpflichte ich mich, oder diese Andeutung des Messias, ich verpflichte mich, im vollkommenen Gehorsam dir zu dienen. Ich bräuchte es nicht. Ich bin frei, niemand zwingt mich dazu, aber ich entscheide mich, dir zu dienen und meinen ganzen Körper dir in den Dienst hinzugeben. Also wir geben ja gerne unseren Geist und unsere Seele hin, aber die Bibel spricht sehr stark auch von der Hingabe unseres Geistes. Gottes Wunsch und Ziel auch im Alten Testament war, mit den Menschen war ein Leben in völliger Übereinstimmung mit ihm, im ganzen Gehorsam auch gegenüber seinem Wort zu leben. Das hat Jesus in seinem Leben verwirklicht. Jesus kam in diese Welt und sagte, ich werde das verwirklichen. Ich werde zeigen, dass man mit einem Geist, Seele, Körper, weil wir als Menschen sind ja dreiteilige Wesen, aber ein Ganzes, Geist, Seele, Körper. Mit meinem Geist und Seele werde ich nicht nur Gott dienen, sondern auch mein ganzer Körper wird Gott dienen. Ich gebe mich Gott hin. Seid ihr mit mir? Ja. Versteht ihr? Okay. So, und Jesus hat dieses in seinem Leben verwirklicht. In Johannes 6, 38 sagt er, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich kann nichts von mir selber, Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Frage ist, wenn wir uns entschieden haben, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu gehen, wir sind ein Bündnis mit ihm eingegangen, wie ist das mit unserer Entscheidung? Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich geschickt hat, der mich gesandt hat. Sind wir zu so einer vollkommenen Hingabe, Übergabe bereit? Denn das wird erst wirklich Glück und Zufriedenheit auch in unser Leben hineinbringen. Hebräer 10, Vers 7 noch als Erklärung. Da sprach ich, das ist wieder ein Zitat von Jesus. Siehe, ich komme. Hebräer 10, 7. Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Gott, ich bin jetzt in der Welt aufgetaucht, als Baby, ich werde heranwachsen, ich werde auf dieser Welt sein, in dieser Welt sein und ich werde sterben für die Sünden der Menschen. Aber ich werde auch zeigen, dass es möglich ist, in diesem Körper ein Gott hingegebener Mensch zu sein, mit Gott zu leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn die Schrift sagt, er war erfüllt vom Heiligen Geist, so wie wir auch erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wir haben denselben Heiligen Geist, den Jesus hatte. Nur die Entscheidungen fallen anders aus. Jesus entschied sich, in der Kraft dieses Geistes zu leben. Die Frage ist, wie ist es mit unserer Entscheidung? So, er entschied sich vollkommen dazu. Dieses Wort, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, oh Gott. Das Wort für Willen, bei uns ist Wille ja sowas Befehlsmäßiges fast. Das Wort Wille heißt Telema. Telema heißt Wille, Wollen. Wille, Wollen kommt von Telo und bedeutet Wollen. Also Telema, die Endung Ma macht deutlich, dass es das Ergebnis des Wollens ist. Es ist nicht der Wille als Forderung, sondern als dessen Ausdruck oder als Neigung des Verlangens hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Auf Deutsch gesagt, dieses Wort Telema, Jesus sagt, es ist mein Verlangen und es bereitet mir Vergnügen und große Freude, mich dir, Gott, hinzugeben. Das ist Wille Gottes. Das ist so dieses, was mit Telema. Es ist mein Verlangen, es bereitet mir ein großes Vergnügen und große Freude, mich dir, Gott, hinzugeben. Das ist es, was Jesus sagt. Dazu habe ich Lust. Das macht mir Freude. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, dass diese Freude dort ähnlicher Art war. In 1. Johannes Kapitel 1 greift der Apostel Johannes das nochmal auf und erzählt hier aus seinem persönlichen Erleben heraus, ab Vers 1 bis 4, 1. Johannes 1, das ist kurz vor der Offenbarung. Er sagt dort, was von Anfang an war, und jetzt kommt, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben. Unsere Hände haben angefasst dieses Leben. Dieses Leben wurde Person, es kam in die Welt. Wir haben gehört, wie er sprach. Unsere Augen haben ihn gesehen. Wir haben da gesessen und wir haben ihn angeschaut. Dann haben ihn angefasst von diesem Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar worden, sichtbar geworden. Also Jesus, der sagt, er ist das Leben, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und dieses Leben, dieser Jesus wurde Person, sichtbar, offenbar, anfassbar. Und er sagt, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen, wir haben gesehen, wir haben nicht vom Hörensagen vernommen. Niemand hat uns eine Story erzählt. Wir bezeugen, dass wir diesen Jesus angefasst, angeguckt haben. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm gelebt. Wir haben mit ihm gelacht und wir haben mit ihm geweint. Wir waren mit ihm in Euphorie und wir waren vielleicht auch manches Mal in einer Trauerstimmung. Aber wir waren mit diesem Jesus Auge in Auge, per Du, tastend, handanfassend, persönlich zugange. Das waren wir mit unserem Jesus. Und er sagt hier, das bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das wurde uns sichtbar gemacht. Was wir gesehen, er greift schon wieder, er kommt einfach nicht raus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Ihr merkt, dreimal geht er, wir haben es gesehen, wir haben es angefasst, wir haben es gehört. Habt ihr kapiert? Dann fängt er nochmal an. Was wir gesehen, was wir gehört, was wir angefasst haben, wir haben es angeschaut. Hallo, sagt er, ich höre noch nicht. Also nochmal, Vers 3, jetzt im dritten Vers, legt er nochmal los. Was wir gesehen, was wir gehört, was wir euch verkündigen, damit auch ihr, warum verkündigen wir euch? Warum wollen wir euch das so nahe bringen? Warum wollen wir das so in eure Herzen und in eure Gedanken hineinschicken? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ich wünsche, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Die Folge wird sein, unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist immer noch da. Sie ist präsent. Jesus ist zum Himmel gefahren. Er ist nicht mehr sichtbar auf der Erde. Aber wir sind im Geist jetzt mit ihm verbunden. Er ist noch wie präsent unter uns. Weil dieses griechische Wort sagt ja, oder diese Zeitform sagt, was wir gehört haben, hören werden, oder was wir gehört haben, zur Zeit hören und auch in Zukunft hören werden. Oder was unsere Augen gesehen haben, zur Zeit sehen und auch in Zukunft sehen werden. So wäre die korrekte Übersetzung von der Zeitform her. Was unsere Hände, was wir angeschaut haben, zur Zeit anschauen und auch in Zukunft immer wieder anschauen werden, nämlich unseren Jesus. Das, was unsere Hände betastet haben, wir betasten ihn immer noch und wir werden ihn auch in Zukunft betasten. Also dieser Johannes sagt, das ist nicht Geschichte, das war mal vorbei. Nein, das ist aktuell, das ist frisch, das ist lebendig, das ist brandneu. Den wir körperlich da sind, mit dem verkehren wir jetzt im Geist. Und unser Betasten und Sehen ist immer noch so real, wie als wenn er körperlich anwesend wäre. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Könnte vielleicht jemand die Frage stellen, ja, warum, Johannes, warum ereiferst du dich so? Warum schreibst du das alles? Er sagt Vers 4 ganz einfach. Dies schreibe ich euch, damit eure und unsere Freude vollkommen wird. Dann wird deine Freude vollkommen. Wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus hast, wenn du sie pflegst, wenn du sie suchst, dann wirst du in einen Zustand vollkommener Freude und Glücks kommen. Und dann wirst du auch in diesem Bereich kommen, was Jesus sagt. Es ist mein Verlangen. Es bereitet mir großes Vergnügen und große Freude, mich dir, Gott, hinzugeben. Das ist mir eine Freude. Hallo? Kennst du schon diese Freuden? Ich wünsche dir, dass du das so kennenlernst. Denn diese das entsteht in dieser Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Jesus ist zum Himmel gefahren, aber Gott hat einen Startschuss gegeben. Und Jesus wollte, dass das, was im Alten Testament sporadisch geschah, damals in Israel etwa 3,5 Jahre geschah, dieses ständige körperliche auch Kontakt, diese Gemeinschaft mit Gott haben, dass man Gott zum Anfassen hat. Der Plan Gottes war, dass das Wirklichkeit wird für Dauerzustand. Und Gott hat das, nachdem Jesus gestorben ist, auferweckt worden ist, zum Himmel gefahren ist, uns den Heiligen Geist gegeben hat, die Gemeinde in Jesu entstanden ist, hat Gott etwas ganz Neues gemacht. Was bis dahin nicht möglich war, von jetzt an war es möglich, dass Menschen, die in eine Beziehung mit Gott eingehen, eine Beziehung mit Jesus eingehen, dass sie von Neuem geboren werden können. Sie bekamen jetzt das Licht Gottes und den Samen Gottes, den Geist Gottes, der in ihr Leben kam, und ihr verfinsterten Geist, der fremd war von Gott, der wurde erleuchtet, der wurde wiederhergestellt, so dass die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung kam. Und Gott wollte, dass Menschen in dieser Welt einen sichtbaren Berührungspunkt zum Himmel haben. So wurden wir von Neuem geboren, Jesus wohnt in uns, wir wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Jesus heißt es in der Apostelgeschichte, er zog umher, tat wohl und war erfüllt vom Heiligen Geist und mit Kraft. Und er zog umher, tat wohl und heilte und befreite alle die vom Teufel überwältigt waren. Jetzt ist Jesus zum Himmel gefahren. Aber Gott hatte gesagt, mit Jesus und mit dem Himmelfahrt und der Ausgießung des Geistes und mit der neuen Geburt und der Innewohnung Jesu kann jetzt eine Dauerpräsenz Gottes auch in körperlicher Berührung, in körperlicher Art auf der ganzen Welt stattfinden. Und Gott hat sich dieses Wunderbare, oder Gott hat etwas Wunderbares geschaffen, so wie es von Jesus heißt, einen Leib hast du mir bereitet. Dann war das nicht zu Ende, Jesus starb und fuhr zum Himmel. Nein, jetzt hat Jesus einen Superleib. Einen Superleib. Wir wollen das mal anschauen. Du und ich, wir sind gemeinsam der sichtbare Körper Jesus in dieser Welt. Und ich will, dass du, vielleicht gewöhnst du dir an zu sprechen, wir sind der Körper Jesu, ich bin der Körper Jesu. Der Leib Jesu ist mir schon zu fromm und zu abgedroschen. Da wissen die meisten Leute, da ist ein Schnitzel in der Pfanne oft lebendiger. So, sprich mal, denk, wenn wir vom Leib Jesu sprechen, wenn du vom Leib Jesu in der Bibel liest, dann liest du von einem Körper. Dann liest du von etwas, was greifbar ist. Da ist nicht etwas Unsichtbares, was sich nicht manifestiert. Es ist wichtig, Gott wollte einen Körper in dieser Welt haben, weil durch den Körper, das griechische Wort für Körper ist Soma, kann der Mensch und konnte auch Jesus, als er in einem menschlichen Körper war, Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen und in Dingen leben, die man ohne Körper nicht leben kann. Und wir können mit einem Körper Einfluss nehmen, auch mit unserem Körper. Andererseits ist unser Körper auch Einflüssen ausgesetzt. Mit unserem Körper können wir gestaltend auf unsere Umwelt einwirken. Genauso, das ist auch ein Bereich der Leiblichkeit, der Körperlichkeit, können wir natürlich auch Gewalten ausgeliefert werden. Siehe wie bei Christenverfolgung, wo Christen einfach aufgrund ihres Glaubens körperlich getötet werden, aber ihren Geist und ihre Seele kann man nicht töten. Grundsätzlich, wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann sagt 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, dass dieser Körper, bist du gläubig, gehörst du zu Jesus, bist du wiedergeboren? Dann ist Jesus in diesem Körper. Und dann du wurdest erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du sprichst in neuen Sprachen. Du hast die Erfahrung gemacht. Ja, der Heilige Geist wohnt in mir. Denn das ist das Zeichen, dass er in uns wohnt, wenn wir in neuen Sprachen reden. Und dieser Heilige Geist, also er ist in dir. Und jetzt sagt Gott, das ist jetzt nicht einfach so, ist halt jetzt passiert. Jetzt warten wir halt, bis er kommt. Sondern Gott hat sich einen Tempel geschaffen. Dieser unser Körper mit seinen Gliedern, mit deinen Gliedern, dein Körper, die Arme, Finger, Beine, Zehen, alles, dein ganzer Körper ist zu einem Tempel geworden. Er ist zu einem Tempel geworden. Das ist nicht nur einfach ein Körper, der mal Lust hat auf Pommes und Ketchup und Mayonnaise oder auf ein leckeres, süßes Eis. Dein Körper ist vor allem ein Tempel. Da wohnt Gott. Und wenn du und ich uns bewusst sind im Alltag, dass hier in diesem Körper der lebendige Gott wohnt, dann verhalten wir uns anders. Dann fangen wir anders an zu leben. Dann werden wir andere auch nicht diskriminieren und schikanieren. Und wir werden schon gar nicht bösartig oder gewalttätig gegen andere Gläubige vorgehen, weil in dem Moment, wenn du einen Gläubigen ungerecht behandelst, führst du Krieg gegen den Körper von Jesus. Du führst Krieg gegen den Tempel Gottes. 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper, Leib steht ja bei dir, bei mir auch, aber ich habe jetzt mal Körper, weil Körper ist Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Hallo, wusstest du schon, du gehörst dir nicht mehr selbst? Wann gibst du dein Selbstbestimmungsrecht auf? Geistlich gesprochen, wann lässt du dein Ohr durchbohren und legst deinen Körper Gott zur Verfügung hin? Und das kann in viele Bereiche sein. Das kann selbstgewählte Religiosität sein, das kann sogar selbstgewählter religiöser, evangelistischer Eifer sein, wo nur der Herr hat mir gesagt, der Herr hat mir gesagt, der Herr hat mir gesagt und dann lasse ich mir nichts reden. Und wer so redet, der ist auf jeden Fall im verkehrten Film. Weil die Bibel sagt, wer sich keinen Rat geben lässt und keinen Rat annimmt, dass der kurz vor dem Fall steht, kurz vor dem Niedergang steht. Weil so ein Mensch ist ein stolzer und hochmütiger Mensch. Wir brauchen Rat, darüber habe ich gestern in Michelstadt gesprochen. Wir brauchen Ratgeber. Und es steht geschrieben, wir brauchen viele Ratgeber. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass der König David, er war ein Prophet, er war erfüllt vom Heiligen Geist, er war ein erfolgreicher König, er musste nur ein Wort sprechen. Und es würde geschehen, weil er König war. Aber wenn du in die Bibel hineinschaust, er und andere Könige, es heißt, bevor sie etwas taten, holten sie sich Rat bei ihren Ratgebern ein. Ja, wieso, David, du hast doch den Heiligen Geist. Wir, ich höre die charismatisch-pfingstliche Liga rufen, manche aus diesem Bereich, ich muss mir nicht von anderen was sagen lassen, denn mich führt und leitet der Heilige Geist. Wenn mir das jemand sagt, dann weiß ich, Junge, du musst dich dringend bekehren. Und wenn du dich der mal eins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Denn je mehr du erfüllt bist vom Heiligen Geist, umso mehr brauchst du auch Ratgeber. Denn du bist Mensch und du kannst dich irren und du kannst auch falsch hören. Wir brauchen Ratgeber. Hallo. Das ist für mich ganz wichtig fest. Wir brauchen Ratgeber. David holte sich Ratgeber. Selbst als er die Bundeslade holte, dann holte er die Obersten über 1000, die Obersten über 100 und die ganzen Fürsten. Da kann man doch sagen, Mensch David, du hast es doch vom Herrn, die Bundeslade zu holen. Musst du jetzt die ganzen Hauptleute und Generäle und die Fürsten holen? Du hast da ein paar hundert Leute, vielleicht sogar 1000 Leute sitzen. Die sitzen da und alle, mit denen willst du dich beraten, wie man die Bundeslade holt. David, du weißt doch schon, wie es geht. David sagt, ich brauche den Rat meiner Mitbrüder, meiner Mitmenschen. Ich brauche den Rat. Ich gehe nicht auf eigene Faust. Und er holte sich diesen Rat. Und du brauchst den auch. Egal wie vollkommen du dich schon fühlst. Je vollkommener du dich fühlst, umso unvollkommener bist du wahrscheinlich. Nun siehe an, ihr Schnauben, oder? Was war? Nein, das war Niesen jetzt. Okay. Beachte, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper. Hallo, hier drin, da wohne nicht nur ich. Hier wohnt mein Geist. In diesem Körper ist meine Seele. Du hast mich noch nie gesehen. Du siehst nur die wunderbare, schöne, äußere Fassade. Ja, die siehst du. Aber du siehst nicht den super, wunderschönen Herbert, der da drin wohnt. Du siehst nur seine Hütte, seinen Leib. Aber in diesem Leib hat der Heilige Geist gesagt, da will ich auch wohnen. Und er wohnt hier mit meinem Geist. Und deshalb kann ich auch in Sprachen reden, weil dieser Heilige Geist kam und mir diese Sprache gab. Und ich kann Gott anbeten in Rabakatasharabahandalabahotala, Itamohalabasiambahalakiyatarabatusha, Edapapua Sanamaha. Du kannst ihn anbeten, weil der Heilige Geist hat eine neue Sprache mitgebracht. Eine Sprache, in der wir Gott anbeten. Ich bin ein Tempel geworden. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes geworden, wenn du zu Christus gehörst. Wenn du nicht zu Christus gehörst, dann ist dein Körper bisher eine Behausung von Finsternis und von Einfluss der Macht der Finsternis des Teufels. Und dann sagt er hier in Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Körper, mit eurem Leib. Versteht ihr? Wenn wir sagen, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib, schee. Aber hey, verherrliche Gott mit deinem Körper. Hey, lass meinen Körper in Ruhe. Geh mich nicht so an, ich gehöre zum Leib. Lass mich Ruhe mit Körper, ich bin Leib. Ja, genau, du bist Leib, du bist Körper. Und da wohnt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sagt, ich bin gekommen, damit du nicht mehr lebst, wie du willst. Du gehst jetzt und gibst deinen Leib, diesen Körper, gibst du Gott hin als wohlgefälliges Opfer. Also wir persönlich, individuell, sind die ein Tempel des Heiligen Geistes. Darüber hinaus, das finde ich grandios und gewaltig, du und ich sind der sichtbare Körper, der sichtbare Leib Jesu Christi auf dieser Welt. Du und ich, wir sind der sichtbare Körper Jesu in dieser Welt. Diese Welt kann keinen Jesus sehen. Diese Welt kann keinen Jesus sehen, das geht nicht, der ist unsichtbar, er ist Geist. Aber einen Leib hast du mir bereitet, als Jesus als Einzelperson da war mit einem Körper, da haben er und der Vater und der Heilige Geist beschlossen, oder schon davor, sie haben beschlossen und gesagt, das wird nicht ein einmaliges Ding werden, eine einmalige Sache, dass der Sohn Gottes körperlich und als Sühneopfer über diese Welt geht, sondern wenn er seinen Auftrag ausgeführt hat, dann werden wir alle Menschen, die zu Christus kommen, alle, die von Neuem geboren werden, alle diese Leute werden wir zu eigenen Tempel machen, aber diese Leiber, die fügen wir zusammen und wir machen sie zu einem gewaltigen Körper. Jetzt ist Jesus nicht nur mehr in Jerusalem, jetzt ist Jesus körperlich in Darmstadt, er ist körperlich in Hamburg, er ist körperlich in Singapur, er ist körperlich in den Slums dieser Welt, er ist körperlich da, wo immer Christen auf dieser Welt sind, da ist Jesus körperlich anwesend. Und wenn wir das mal begriffen haben und wissen, dann wissen wir, dass du und ich solche sein müssen, die anfassbar sind. Dass du musst in dir wissen und du musst klar haben in dir, wenn jemand zu dir kommt und Gebet will, dann kommt er nicht nur zu einem Menschen, dann kommt er nicht zum Herbert, sondern dann kommt er zu diesem Christus, der in diesem Herbert wohnt. Dieser Herbert ist ein Körper Jesu Christi. Und wenn jemand dich antatscht, wenn jemand mich anfasst, wenn jemand uns antastet, uns berührt, dann berührt er Christus. Und wenn wir das wissen, wenn wir das glauben und wissen, weil Gott es glaubt und weiß, wenn wir das glauben, dann werden wir andere Resultate erleben, werden wir andere Dinge sehen. Dann wirst du auf einmal sehen, ja, du berührst einen kranken Menschen und er wird gesund. Du wirst sehen, du berührst einen depressiven Menschen und seine Seele wird geheilt. Warum? Weil du aufhörst zu denken, dass du nur irgendwie ein Körper bist, der vielleicht schwitzt in der Sommerhitze, sondern du bist wirklich die Präsenz Gottes auf dieser Erde. Du bist der Körper Jesu Christi. Kann ich jetzt alles behaupten? Jetzt müssen wir es beweisen. Unsere Körper, Leiber, wir gemeinsam sind der Körper Jesu Christi. Unsere Körper, wir gemeinsam. Einzeln bin ich ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber gemeinsam sind wir ein Körper. Das heißt, so wie dieser Körper verschiedene Glieder hat, so bist du, so sind wir zusammen. Vielleicht mal um es einfach zu machen, wenn wir uns gemeinsam sehen, dann bist du vielleicht Finger oder ich bin Finger. Du bist vielleicht die Nase, die da öfter läuft. Nein, wie auch immer. Verstehen? Du bist der Fuß, der da durch die Gegend trägt. Überleg doch mal, aber unser Körper, mein Körper, der geht doch in Einheit. Verstehst du? Rechtes Bein geht doch nicht her und sagt, also ich will mal Richtung rechts gehen. Linkes Bein sagt, Hustekuchen, ich gehe nach links. Und dann sagt rechtes Bein, ich bleibe aber trotzdem nach rechts. Und dann sagt linkes Bein, nein, wir gehen nach links. Und die Hände sagen, nein, ich will nichts mehr was anfassen, ich will auf den Händen laufen. Und dann stehen wir Kopf und dann steht die Welt Kopf. Im Natürlichen machen wir es nicht so, aber die Gemeinde Jesu, die lebt häufig so. Der eine hü, der andere hot. Ich will da und ich will da. Ich habe die Erkenntnis und du hast die Erkenntnis. Und solange du nicht die Erkenntnis hast wie ich, haue ich dir einen Schädel ein. Und ich tue dir vielleicht noch ein Polster drauf, damit es nicht so weh tut. Aber du musst wissen, mit dir gehe ich nicht nach rechts. Ich laufe weiter nach links. Und dann kann Gemeinde nicht wachsen. Dann kann Reich Gottes nicht wachsen. Wenn der Körper wie ein spastisch Gelähmter hin und her zappelt und hin und her geht. Nein, wir sind berufen, unter dem Heiligen Geist, in Einheit, als ein Körper, eine Gemeinde, ein Körper, unseren Weg zu gehen. Dazu sind wir berufen. Ich habe es ja immer noch nicht bewiesen. Jeder einzelne von uns ist nur ein Glied an diesem Körper. Wir sind ein Körper und wir sind verschiedene Glieder. Nur gemeinsam sind wir der Körper Christi, können wir Körper Christi sein. Römer 12, 4 bis 5. Denn wie wir in einem Körper viele Glieder haben, hast du, guck mal deinen Körper an, sind viele Glieder, ne? Schau dich mal an. Also dein ganzer Körper besteht nicht nur aus Nase. Oder aus dem dicken Zeh. Es gibt schon ganz unterschiedliche Bereiche an deinem Körper. Hast du schon festgestellt? Und es gibt auch nicht nur den Mund und die Zunge, hom, 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 hom. Lecker, lecker, lecker. Nein, wir haben viele. Beachte, was er hier sagt. Denn wie wir in einem Körper viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Vielleicht werde ich da noch in Zukunft irgendwie weitergehen. Ich will aber nichts versprechen jetzt. Wisst ihr, was auch manchmal blockiert im Leib Jesu, im Körper Jesu? Was da blockiert? Dass wir alle sollen so machen, wie ich will. Aber es steht hier geschrieben, die Glieder haben verschiedene Aufgaben und verschiedene Dienste. Du kannst nicht den ganzen Körper zu einer Nase machen oder den ganzen Körper zum Auge machen oder beschließen, ich bin Daumen und alle sind gefälligst jetzt auch Daumen. Nein, wir sind ein Körper, aber jeder von uns ist ein anderes Glied an diesem Körper. So wie wir am Körper Glieder haben, bist du ein ganz persönliches, von Gott eingesetztes Glied mit einer bestimmten Aufgabe, diesem Körper, sprich Gemeinde, diesem Körper Gemeinde zu dienen und Gott zu dienen. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, das, was Gott dir gegeben hat. Es geht nicht um Uniformiertheit. Er sagt hier, wir sind in einem Körper, wie ein Körper viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. So sind wir, die vielen, ein Körper in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Wir zusammen, ein Körper. Ein Körper. Da geht nicht mehr du, ich, wir, ihr. Wir. Ein Körper. Du und ich. Ein Körper. Weißt du, dass das total harmonisch werden kann? Weißt du, wenn ich schaffe und der Schweiß läuft mir runter, wie jetzt auch so ein bisschen, du schwitzt, verstehst du? Und dann bist du doch froh, wenn du, sag ich mal, dich duschen kannst und sagst, ah, erfrischen und duschen. Jetzt stell dir mal vor, der Arm sagt, ich habe gestern geduscht, ich will erst nächste Woche, bitte mach mich nicht nass. Und das Bein sagt, bitte lass mich draußen stehen, das ist mir sowieso schon immer so glitschig mit dieser Seife. Nein, da freut sich immer der ganze Körper, dass er unter die Dusche kann. Oder mir geht es zumindest so, oder? Ja. Wäre das nicht was ganz super Schönes, wenn wir uns dem Heiligen Geist und dem Herrn so ausliefern und hingeben, dass wir so harmonisch als ganzer Körper, als Gemeinde Jesu laufen? Wir sind eine lokale Gemeinde an diesem Platz. Aber ich sehe ja darüber hinaus. Wir haben ja andere Gemeinden in dieser Stadt. Wir sind einmal schon ein lokaler Leib Christi, aber gemeinsam als Gläubige der Stadt sind wir ein gläubiger Stadtleib, durch den Jesus sich präsentieren, manifestieren, verherrlichen will, berührbar machen will. Aber bleiben wir bei unserer Gemeinde. So, er sagt hier weiter in 1. Korinther 10, 17, ein Körper sind wir. Ein Körper sind wir. Ein Körper sind wir. Ein Körper sind wir. Wenn du das mal dir so richtig in deiner Seele und in deinem Geist und deinem Verstand zergehen lässt. Nicht mehr ich, nicht mehr du, nicht mehr ihr, nicht mehr wir. Wenn du dir das mal zergehen lässt, wir zusammen sind ein Körper. Wir sind ein Körper, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, egal aus welcher Nation wir kommen, aber wir sind hier von Gott zusammengefügt, zusammengestellt und wir sind ein Körper. Wir präsentieren Jesus hier und wir präsentieren ist mir schon fast wieder zu billig. Wir als Gemeinde sollten dieser Jesus zum Anfassen sein. 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Körper einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Körpers aber, obwohl viele, ein Körper sind. Nochmal. Wie der Körper einer ist, also mein Körper, das ist hier einer. Und dann sagt er hier, und viele Glieder hat. Dieser, mein Körper, besteht aber aus vielen Gliedern. So, sagt er, alle Glieder des Körpers aber, das alles zusammen, sagt er, ist ein Leib. Er erklärt es bildlich. Und dann sagt er, so auch der Christus. So auch. Und dann weiter, Vers 27, ihr aber seid Christi Körper und einzeln genommen Glieder. 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid Christi Körper. Das ist nicht von Gott eine Bildrede. Das ist nicht von Gott, so stelle ich mir es vor. Gott sagt, nein, ich lebe in euch, im Einzelnen von euch. Da bin ich, ihr seid, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber ich füge euch zusammen, wie sagt es hier in 1. Korinther 12, 24. Gott hat diesen Körper zusammengefügt. Diesen Leib Christi, diesen Körper Christi. Gott hat uns, als er uns rief, als wir uns bekehrt haben, als wir von neuem geboren wurden, da sagt Gott, jetzt bist du nicht mehr allein. Jetzt bist du nicht mehr Single Christ. Nein, und es ist auch nicht Gottes Wille, dass ein Christ ohne Gemeinde lebt, ne, was wir Dienstag neulich ansprachen. Wir sind so lange alle einsam, so lange allein, solange wir uns nicht von Gott in den Leib einfügen lassen. Solange wir Sputniks sind, die in der Welt umherkreisen, mal in der Gemeinde, mal in jener Gemeinde, sind wir außerhalb auch von Leibverheißungen. Denn wir erleben sie nicht. Wir sind da in einem begrenzten Zustand, wie ein Stein, der auf der Baustelle hin und her geworfen wird. Und dann sagen wir, ich habe keinen Menschen. Und deshalb sagte ich an dem Dienstag, wer eine Gemeinde hat, hat auch Menschen. Wer eine Gemeinde hat, hat auch Menschen. Der ist nicht mehr allein. Da hört das Alleinesein auf, wenn es biblische Gemeinde ist. Hallo. Dann hört das Alleinesein auf. Wir sind ein Körper. Mein Finger ist niemals allein. Mein Zeh ist niemals alleine. Meine Nase ist nie alleine. Meine Nase ist nicht morgens im Bett, wenn ich aufstehe, und da liegt sie, Herbert, lass mich nicht liegen, nimm mich mit, ich bin so einsam. Nein, sie gehört dazu. Und wenn du dich von Gott in die Gemeinde einfügen lässt, als ein Teil, das heißt, du bist verwachsen, das werden wir heute alles nicht lesen, durch die Gelenke und die Dienste miteinander verbunden und miteinander verwachsen und miteinander verwebt. Das heißt, wir sind als Körper Christi auf dieser Welt auch eine Dienstgemeinschaft, ein Dienstkörper in dieser Welt. Versteht ihr mich? Das sind wir in dieser Welt. Oh, es ist so gewaltig. Wir sind Körper Christi. Deshalb weiß ich, wenn ich ein Teil dieses Körpers Christi bin, ich spreche vom wirklich realen Körper. Du und ich sind der reale, sichtbare, lebendige Körper Christi. Das sind wir. Das musst du dir tief einhämmern in dein Hirn, tief einhämmern in deinen Geist. Das musst du sagen, Heiliger Geist, offenbare es mir, dass ich ein Teil dieses wunderbaren, gewaltigen Körpers Jesu Christi bin. Solange du ohne Gemeinde lebst, solange du dich absonderst von Gemeinde, wirst du einsam sein. Und ich stelle fest, dass diese Menschen, die nicht zur Gemeinde gehen, sagen, ja, um mich kümmert sich keiner. Man weiß ja gar nicht, ob man sich um dich kümmern darf. Man denkt vielleicht, man ist dir lästig. Und dann kommt und fragt jemand, sagt, du, hab dich lange nicht gesehen, wo bleibst du, was ist, warum kommst du nicht? Wollt ihr mich kontrollieren? Hey, die Leute, die sich von der Gemeinde absondern, sie sind auf einem falschen Weg und werden dann noch belogen, dass sie verlassen sind und einsam sind. Dabei haben sie die Gemeinschaft verlassen und im Stich gelassen und sind in Einsamkeit gelandet. Amen. Hallo? Und da lasse ich mir nichts reinreden. Ich bin nun mal ja jetzt schon doch ein paar Jahre im Dienst, ein paar Jahrzehnte. Und ich habe gesehen, wie das so ist. All die einsam, mich kümmert sich keiner, zu mir kommt keiner, bei mir macht keiner. Hey, besuche du doch mal andere, dann bist du auch nicht mehr allein. Geh, besuch doch mal andere. Ganz einfach, besuche sie. Guck, wo sind Leute in Not. Sitz doch nicht immer da und sag, wann kommt einer? Kommt er nicht. Hab mir gleich gedacht, zu mir kommt keiner. Richtig. Wer will denn schon zu einem Pessimisten hingehen? Der muss schon sehr geisterfüllt sein. Hallo? Okay. Aber wir sind Körper Christi. Wir sind, wenn du das mal verstehst, wenn ich meine Schwester berühre, dann berühre ich einen Teil vom Körper Jesu. Und hier drinnen wohnt der Jesus. Der Heilige Geist sagt, das ist mein Tempel. Du kannst diese Schwester nicht missachten. Du kannst sie nicht verachten. Du kannst dir nicht übel mitspielen, weil dann spielst du mir übel mit. Sie ist ein Teil meines Körpers. Versteht ihr? Immer, wenn wir den Bruder, die Schwester angreifen, greifen wir den Christus an. Und Jesus, wir sind Gottes Körper. Habt ihr es auch gelesen, oder? Ich habe es euch ja jetzt bewiesen. Ihr aber seid Christi Körper. Nochmal 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Körper einer ist, meine, viele Glieder hat, alle Glieder aber dieses Körpers, obwohl viele, ein Leib sind. So auch der Christus. Vers 27. Ihr aber seid Christi Körper und einzelgenommen Glieder. Ihr seid der Körper Christi. Und deshalb müssen wir auch keine Sorgen machen, wenn wir mit jemandem beten. Dann wissen wir, dann berührt diese Person einen Teil des Körpers Christi. Wenn ich meine Hand auflege zum Segnen, dann weiß ich, das ist so, als würde Jesus die Hand auflegen. Weil das ist ein Teil von seinem Körper, der gerade die andere Person berührt. Und wenn diese Person glaubt, wow, ich werde jetzt Kontakt mit dem Himmel haben, ich werde die Kraft Gottes in meinem Leben spüren, wenn ich dich berühre und du glaubst, dass der Christus in mir wohnt, du glaubst, dass der Christus hier präsent ist, ich werde dich berühren, dann wirst du genau das erfahren, was du glaubst. Denn die Bibel sagt, wir empfangen immer, was wir glauben. So. Und das ist der wir sind der Körper Christi. Die Gemeinde ist der sichtbare Christus in dieser Welt. Dazu berufen und bestimmt, als der Christus in dieser Welt zu leben und auch zu handeln wie der Christus. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, Dinge zu tun in meinem Körper, so beauftrage ich jetzt euch, die Dinge zu tun. Ihr seid mein Körper, ich wohne in euch, ihr seid mein Körper, tut jetzt das Gleiche, was ich tue. Und wir werden das gleiche Resultat erleben. Gott, 1. Korinther 12, 24, hat den Leib, den Körper zusammengefügt. Wir sind sein Körper in dieser Welt. Das musst du dir mal ganz festmachen. Und ich habe so gedacht, habe dann heute Nachmittag nochmal so einen Schlusssatz mir dahingeschrieben. Welch eine Ehre, ein Körper Christi, der Körper Christi sein zu dürfen. Welch eine Ehre. Aber dann habe ich auch gedacht, welch eine Herausforderung. Welch eine Herausforderung zu einem Leben als Körper Christi. Wisst ihr, du kannst Neue Testamente verschenken, so viel du willst. Aber weißt du, was in meiner Bibel steht, was die Leute hauptsächlich lesen? Neben Bildzeitung? Uns. Du kannst Bibeln verschenken, noch und nöcher. Kannst dein Smiley-Gesicht oder dein süß-saure oder Gurkengesicht aufsetzen, was immer du willst. Und du kannst sagen, komm mal in die Gemeinde, da ist gut. Wie da war jemand, da war der Evangelist in der Gemeinde und hat gesagt, Mensch, ladet doch mal eure Nachbarn ein. Und dann geht der eine, sagt auch das noch. Aber morgen Abend bringt jeder einen Nachbarn oder Freund oder Arbeitskollegen mit. Und dann geht dieser Christ und klingelt bei dem Nachbarn. Sagt, wir haben Evangelisation, darf ich Sie einladen? Sie können da Jesus kennenlernen. Der sagte, danke, ich habe Probleme genug. Weil er hat ihn ständig gesehen, jeden Tag. Diese lange Fresse. Was liest man an dir? Was liest man an dir? Deine Schlüss? Denn du bist der. Du kannst Flyer verteilen, Tausende, Neue Testamente weggeben. Aber weißt du, was die Leute lesen? Die werden das Neue Testament wahrscheinlich mal lesen, denn die sagen, ich habe gerade genug gelesen. Als sie dich sahen, haben sie gerade genug gelesen. Aber wenn sie sehen, dass du Jesus Christus repräsentierst, auch in deiner Art, in deinem Charakter, dann werden sie sagen, oh ja, das würde ich gerne mal lesen. Dich habe ich gelesen, jetzt will ich auch mal die Buchstaben lesen. Dich habe ich gelesen, jetzt will ich auch die Buchstaben lesen. Aber wenn sie an uns schon nichts Gutes lesen, dann wollen sie die Buchstaben auch nicht mehr lesen. Ich habe Kummer genug, sagen sie dann. Es reicht mir schon. So, ihr seid der Brief Christi. Von allen gelesen, von allen. Von allen Menschen gelesen, von allen Menschen gelesen. Wie grandios. Liebe Brüder, Schwestern, ich weiß, ich kann das transportieren. Ich kann das mit meiner Zunge rüberbringen. Aber ich bitte den Heiligen Geist, dass er dir eine Offenbarung darüber gibt, dass du wirklich der Körper, die persönliche Präsenz Jesu auf dieser Erde bist. Wir gemeinsam sind der Körper Christi. Körper. Das ist der Körper von Herbert, weil hier drin wohnt der Herbert. Ich wohne hier drin. Deshalb ist das der Körper vom Herbert. Das ist der Körper Christi, der Körper Jesu. Warum? Weil Jesus da drin wohnt. Deshalb ist das der Körper von Jesus. Deshalb ist das der Körper von Jesus. Und da verstehen wir auch, was im Abendmahl, was Paulus da sagt, 1. Korinther 11, 29, dass wir, ich kann es ja mal gerade aufschlagen, genau, letzter Vers, 1. Korinther 11, 29. Denn wer isst beim Abendmahl, er sagt, es sollte nicht einfach jeder das Abendmahl nehmen, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, den Körper des Herrn nicht richtig beurteilt. Also, er sagt, wer den Körper Jesu nicht richtig beurteilt, kritisiert, seine Beziehung zu diesem Körper ist nicht in Ordnung, dann sagt er, dann essen wir und trinken wir uns zum Gericht. Oder wenn wir denken, das ist einfach ein Club, der trifft, nehmen wir mal ein Brot und einen Schluck Wein. Oder Traubensaft, wie auch immer. Wir nehmen das jetzt. Nein, deshalb sind viele unter euch krank und schwach und ein Gutteil vorzeitig gestorben, weil sie den Körper Jesu falsch beurteilen. Das sagt Paulus. Sie beurteilen den Körper Jesu falsch. Und deshalb sagt die Bibel, richtet nichts vor der Zeit, sondern Gott ist der Richter aller Dinge. Was wir tun sollten, ist das Band des Friedens untereinander aufrechtzuhalten. Und wir sollten wirklich einander in Liebe begegnen und mit Großzügigkeit und helfen, wo Menschen sich auch helfen lassen. Aber es steht uns nicht zu, über den Leib Jesu schimpfmäßig, verbalmäßig, negativ irgendwie herzufallen. Denn die Schrift sagt, das bringt dann Krankheit in unser Leben. Das bringt auch vorzeitigen Tod in unser Leben. Oft beginnt es mit geistlichem Tod und später auch mit körperlichem Tod. Das hat der Herr so nicht geplant. Für mich ist das, auch wenn wir jetzt gerade in so eine neue Richtung aufbrechen, von einem neuen Ort, für mich ist das so zentral, so wichtig, was ich die letzten Wochen sagte, auch vorletzten Sonntag. Der Unsichtbare ist hier, den ich nicht sehe, er ist hier. Und deshalb, ich brauche mich nicht anzustrengen, irgendetwas geistlich zu produzieren. Weißt du, früher habe ich gemeint, ich muss gewaltige Rede schwingen. Ich muss auch überzeugen mit irgendwelchen Ideen. Und nein, ich muss das nicht. Weil in meiner Bibel hat der Herr Jesus gesagt, du wirst predigen und mein Heiliger Geist wird überführen. Er wird überzeugen. Ich hoffe, du lässt dich heute überzeugen. Du lässt dich überzeugen davon, dass Gott so gerne einen Körper auf dieser Welt hat und dass er dich erwählt hat, dich und mich erwählt hat, Teil dieses Körpers zu sein. Und durch uns wird er sich manifestieren. Wenn die Leute in der Welt, auf der Arbeit, an der Uni, wo immer wir sind, in der Nachbarschaft, in den Familien, wenn die Leute uns berühren, dann sollten sie eine Berührung mit dem Christus haben. Und wenn wir das uns verinnerlichen lassen vom Heiligen Geist, uns das offenbaren lassen, sage euch, dann gehört Krieg und Geschimpfe auf, aber dann werden wir auch Gottes Gegenwart präsent verbreiten. Und das ist manchmal so stark. Zwischendurch kommen Leute und sagen mir, weißt du, Herbert, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten. Ich habe nichts von Gemeinde gesagt. Ich habe nichts vom Glauben gesagt. Und dann sagt die Person, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Sie sind doch Christ, oder? Ja, bin ich. Jawohl, das habe ich gesehen. Man sieht das, man merkt das. Was hat die Person? Die hat es gelesen. Die hat das gelesen. Sie sind doch Christ. Weißt du, und das ist so, da brauchst du nicht überzeugen, ich bin Christ. Und ich sag's dir, merk's dir gut, ich bin Christ. Nein, nein, lasst uns. Du musst für dich wissen, der Herr ist gegenwärtig, der Unsichtbare ist da. Wenn wir hier vorne beten und ich dich segne, ob ich dich berühre oder nicht, der Unsichtbare ist hier, der steht auch da. Für mich ist er so real, ob mit zuenden oder offenen Augen. Ich sehe ihn einfach. Es ist für mich so real, dass ich ihn sehe. Als wir letzten Sonntag hier durch die Reihen gingen und gebetet haben und Gott manches an Wundern getan hat in verschiedenen Leben von Menschen. Als wir so da durchgingen, das war so toll zu sehen. Ich ging zur nächsten Person und er ging mit. Ich ging zur nächsten, er geht mit. Das ist nicht mehr wegzudenken. Du könntest mich erschlagen, das kann ich nicht mehr leugnen. Er ist da, er ist präsent. Verstehst du, er ist präsent. Aber deshalb laufen wir ja nicht so durch die Gegend. Er ist da. Wollen wir ihn bloß nicht verschrecken. Was machst du gerade für ein Gesicht? Ja, ich bin gerade so heilig. Nein, die mich kennen, ihr wisst, ich mache gerne einen Scherz. Ich bin gerne lustig. Ich bringe Leute auch gerne zum Lachen. Und gerade wenn Leute irgendwo steif und stur rumsitzen, da bin ich immer gezwungen, mir was einfallen zu lassen, damit ich sie irgendwie zum Lachen kriege. Glaub mir, auf die Länge der Zeit kannst du nicht mürrisch in meiner Gegenwart sein. Das wird nicht funktionieren. Ich werde dich zum Lachen bringen. Aber ich hoffe, dass dann der Christus in dir auflacht. Denn das ist viel wichtiger. Und dieser Jesus, kannst du ein bisschen erahnen, kannst du wahrnehmen, da wohnt jemand in uns. Da wohnt jemand in uns. Du spürst doch deinen Geist auch nicht, der in dir ist. Außer manchmal, wenn wir mit Sprachen reden, merken wir, wow, da steigt was auf. Und wir wissen, da wohne ich. Meine Persönlichkeit wohnt da drin. Und der Heilige Geist, manchmal spürst du ihn, manchmal nicht, aber da wohnt er drin. Und dann hat Gott uns zusammengefügt. Alle zusammen, du und wir und alle sind zusammen und alle ein Leib. Jetzt sind wir nicht mehr vier, jetzt sind wir eins. Verstehst du? So. Er macht das zusammen. Hey, so toll. Und wenn wir dann merken, und in uns all dem, da ist Jesus in diesem Körper. In diesem Körper. Der eine ist so, der andere ist so. Das eine Glied sieht so aus, das andere sieht so aus. Aber Jesus ist da drin. Und dann gehen wir und dann sprichst du mit Menschen und sie berühren Jesus. Dann betest du mit Menschen und sie berühren Jesus. Du redest und der Heilige Geist überführt. Hey, das ist sowas Tolles. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir die Reise, auf der wir uns befinden, bis der Herr wiederkommt oder wir anders zu ihm gehen. Ich wünsche uns, dass wir dieses Wissen tief, tief in unserem Geist und in unserer Seele, in unserem Verstand haben. Ich bin der Körper Jesu Christi. Und wenn ich allein irgendwo unterwegs bin, dann bin ich auch der Tempel des Heiligen Geistes. Das muss tief, tief in uns sein. Und dann weiß ich, egal ob du lachst oder weinst, ob ich nun gerade einen Scherz mache oder nicht, dann weiß ich auch, der Herr ist da. Wenn ich einen Scherz mache, steht er nicht gerade da und hält sich die Ohren zu. Natürlich, wenn der Scherz, wenn das Ding nicht gut ist, was man sagt. Die Bibel sagt, pass auf, was du schwätzt. Ne? Ist ja schon klar. Und was sagt der Herr dann, wenn du blöd schwätzt? Oh, jetzt ziehe ich aus, hab die Nase voll. Naja, korrigiert dich. Amen. Er sagt, war nicht so passend, Herbert. War jetzt nicht so richtig, Herbert. Hättest du besser machen sollen. Er lehrt uns. Er ist mein Ratgeber, nicht nur zu Weihnachten. Wunderbarer Ratgeber. Wir sind der Körper Christi. Gott hat einen Körper auf der Erde. Und der Körper ist auf der ganzen Welt. Dieser Körper ist auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt ist dieser Körper. Überall, wo geisterfüllte Menschen sind, wiedergeborene Menschen sind, da ist Christus präsent. Und wenn wir das wissen, dann fangen die Dinge an, sich zu verändern. Und das werden die Leute auch merken. Nur wir wissen manchmal nicht, wer wir sind. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann werden die Leute sehr schnell auch merken, das, was du weißt. Okay? Ich wünsche euch eine gesegnete, starke Woche. Leib Christi, Körper Christi. Hey, wir sind der Körper Christi. Wir sind der Körper Christi. Hast du es verstehen können irgendwie? Ich weiß theologisch sicher ja. Heiliger Geist, ich bitte dich, offenbare es durch deinen Geist. Offenbare es jedem durch deinen Geist, dass wir gemeinsam, nicht irgendwo, wo jeder rumtummelt und sein Ding dreht, dass wir gemeinsam Leib Christi sind. Dass wir gemeinsam Körper Jesu Christi sind. Ich ehre dich, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du das offenbarst. Ja, du offenbarst es. Dafür danke ich dir. Halleluja. Amen. Und nun preisen wir den Herrn und geben ihm Ehre. Wenn du heute Abend hier bist, Genau, das hätte ich ja bald vergessen. Wenn du heute Abend hier bist, du weißt, dass dein Körper nicht mehr dir gehört. Er gehört dem Herrn. Als wir uns bekehrten, haben wir ihm alles gegeben. Und wenn du heute sagst, ich will das wie dieser Jesus machen. Jesus kam und sagt, wie ein Sklave verzichte ich auf mein eigenes Recht, auf mein eigenes Wollen. Für mich ist nur noch Lust und Freude, das zu tun, was Gott möchte. Das soll mir Zufriedenheit und Glück sein. Ich weiß, dass der Verstand sagt, das kann nicht alleine Glück bringen, weil man es nicht erlebt. Aber wenn du es erlebst, dann weißt du, wow, das ist ja besser, als ich je gedacht, besser, als ich je geahnt habe. Aber wenn du heute Abend hier bist und du sagst, bisher habe ich mit meinem Körper gemacht, was ich wollte. Er war sehr oft wirklich nicht die Präsenz eines Tempels, wenn man mich beobachtete. Aber ich möchte, dass mein Körper in Zukunft Gott hingegeben ist, als eine Wohnstatt Gottes, als eine Wohnung Gottes, in der er zu Hause ist. Ich weiß das, theologisch wissen wir das. Christus in uns, Christus in uns. Und wir sehen so wenig Christus in uns, Leute. Wir sehen das so wenig. Versteht ihr? Aber wenn wir das erkennen durch den Heiligen Geist, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann ändert sich unser Leben. Dann ändert sich unser Wandel. Da ändern sich unsere Verhaltensweisen. Es ändert sich. Verstehen Sie? Ich spreche über theologisches Wissen hinaus. Theologisch wisst ihr das alle. Ihr seid zu lange hier in der Gemeinde, die ihr lange hier seid. Ihr wisst das. Aber jetzt führt der Herr uns in die Praxis rein, in ein persönliches Leben mit dem unsichtbaren Sein, Präsenz Gottes, Gegenwart Gottes. Gott sagt, mein Volk hat so viele Probleme, der sie nicht Herr werden, weil sie sich dagegen, meiner Gegenwart nicht bewusst sind. Als junger Pastor, jung verheiratet, habt ersten Jugendkreis gehabt in einer Garage in Darmstadt in der Karlstraße. Und weißt du, die Leute hatten jeden Samstag, das war für mich nervenaufreibend als junger Mensch, denn ich war auf der Bibelschule und ich wusste, wenn die mich da entlassen, ich werde die ganze Welt retten. Ich bringe das alles, ich werde denen allen mal zeigen, wie das funktioniert. Weißt du, dann war ich da in dieser Garage und jeden Samstag dieselben Geheule, dasselbe Jammer. Ich habe gesagt, Jesus ist da, wir haben gebetet, wir haben Dinge in der Bibel angeschaut, wir haben es gemacht. Und eines Tages bin ich wieder auf dem Weg. Ich sage, Herr, heute Abend, was wird denn sein heute Abend? Wahrscheinlich wieder dasselbe Gejammere und das, oh, wo ist Jesus und ich habe keine Autorität und warum habe ich keine Autorität? Alles Lügen. Ja? So, sag ich, Herr, was ist nur los mit deinen Kindern? Da sagte Herbert, ihnen fehlt das Bewusstsein meiner Gegenwart. Wenn sie wüssten, dass ich da bin, würde sich ihr Leben schlagartig ändern. Theologie wird dich nicht verändern. Erkenntnis verändert dich nicht. Johannes 8 sagt, angewandte Erkenntnis verändert. Aber nur Erkenntnis ändert nichts. Erkenntnis, die man nicht anwendet und nicht lebt, kann dich sogar stolz und überheblich machen, dass du was Besseres bist. Du denkst dann, du bist jetzt der coole, erkenntnisgesalbte Mensch da. Nein. Hey, wenn du wenn du dir dessen bewusst bist, dann weißt du, ich brauche nicht meine Flatrate strapazieren und die Flatrate anderer Leute oder Telefone. Ich weiß, der Unsichtbare ist, ja, Herr, ich habe diese Sache, Herr, das, dieses Anliegen und ich danke, du bist hier. Und ich danke, Herr, es ist in deiner Hand und ich danke, in deinem Namen werde ich jetzt den Sieg darüber haben. Du brauchst nicht einen Seelsorger anrufen. Der erste ist nicht da, der hat den Anrufbeantworter an. Der zweite, da ist auch die Mailbox an. Und schließlich hast du den dritten erreicht. Und sagst, hallo, ich habe ein Problem. Der andere sagt, ich bin heute nicht gut drauf. Ich weiß nicht, also der muss halt mal beten. Keine Ahnung. Verstehst du, du kannst lange Wege gehen. Und sagen, na ja, und dann hörst du am anderen Ende, du, Jesus wird dir schon helfen. Ja, das wusstest du vorher auch schon. Mein Pastor hat mir damals gesagt, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Hat mir nicht gefallen. Aber weißt du, er hat mich locker gelassen. Immer wenn ich was hatte, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und er hat mich dazu gebracht, mit Gott zu reden, zu Gott zu gehen und nicht, dass ich eine Abhängigkeit zu ihm hatte. Und ich bin zu Gott gegangen, ich habe Gott kennengelernt. Und ich habe mir dann angewöhnt, ich gehe mit meinen Dingen direkt zu ihm. Ich gehe direkt zu Jesus. Manchmal brauchen wir einen anderen, aber du kannst direkt gehen. Oh Herr, du wirst das machen. Ich danke dir. Ach ja. Willst du deinen Körper Jesus hingeben? Dann kannst du gleich, wenn wir lobpreisen, hier nach vorne kommen. Ein Statement zu Gott. Hier hast du meinen Körper, er gehört in Zukunft dir. Hier ist mein Körper, er gehört in Zukunft dir. Du darfst damit machen, was du willst. Denn du, wer hat denn diesen Körper bereitet? Wer hat uns bereitet? Gott, oder? Wem gehört dann dieser Körper und dieser? Gott. Also geben wir ihn Gott. Geben wir doch. Jesus sagt, gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Körper gehört Gott, also geben wir ihm den. Er hat ihn bereitet. Du hast nichts dazu getan. Okay? Halleluja.